Klopp heißt er. Theorie und Übermut.
Hallo? Hallo, Herr Becker?
Hallo?
Wir haben die Aufgabe, jetzt hier eine Wohnung zu putzen. Ich würde mal sagen, so ungefähr 80 Quadratmeter, relativ dreckig. Und gleichzeitig wollen wir auch darüber reden, inwiefern die Systemtheorie uns dabei nützlich sein kann. Vielleicht, ich habe Ihnen ja Fotos geschickt von meinen Putzutensilien. Während ich die jetzt für mich schon mal so ein bisschen hier rausräume, können Sie mir vielleicht erstmal erklären, warum die Systemtheorie möglicherweise nützlich sein könnte für so einen Haushaltsputz.
Naja, die Systemtheorie beantwortet wie immer die wesentlichen Fragen des Lebens. Und das wäre in diesem Fall die Frage, sind Sie als Putzende Teil des Systems oder putzen Sie ein System von außen und sind insofern Umwelt des Systems? Das macht dann einen großen Unterschied, weil die Anschlussfragen sich unterschiedlich stellen. Also wenn Sie Teil des Systems sind, dann können Sie eigentlich sich mit relativ großem Vertrauen darauf verlassen, dass die Putzmittel und der Staub auf dem Boden und die dreckigen Fensterscheiben Sie gleichsam an die Hand nehmen und Ihnen zeigen, was nötig ist. Wenn Sie Umwelt des Systems sind, dann werden Sie erst einmal ein Verhältnis zum System gewinnen müssen. System ist dann Blackbox. Und Blackbox heißt, dass Sie es gleichsam kitzeln müssen, um zu sehen, was es braucht, was es will, was es mit sich machen lässt, wo das Putzen anfangen kann und wo es aufhören kann. Das ist vielleicht sowieso die allerwichtigste Frage, wo fängt man an und wo hört man auf?
Ja, also das würde ich sagen, ist bei mir sogar das größte Problem beim Putzen, das Anfangen. Also ich glaube, wenn ich erstmal dabei bin, finde ich Putzen gar nicht so schlimm. Aber zu entscheiden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das macht mir eigentlich die größten Probleme. Und ja, vielleicht können Sie mich da so ein bisschen bei coachen.
Ja, also es gibt einen kategorischen Imperativ, den Niklas Luhmann, einer der Begründer der Systemtheorie in Deutschland, gerne verkündet hat. Das war der Satz, du darfst nur etwas anfangen, wenn du auch weißt, wie du wieder aufhörst. Das heißt jetzt in unserem Falle, wir müssen uns als erstes entscheiden, ob wir einen Großputz machen wollen oder ob wir nur einen kleineren Putz machen wollen. Ob wir Staub wischen wollen oder ob wir tatsächlich, wie das ja oft bei Hausputz der Fall ist, uns von einem Dreckkügelchen zum nächsten Dreckkügelchen eine riesige Geschichte verwickeln lassen wollen, die nie wieder aufhört. Also was haben Sie vor?
Also ich finde, es gibt ja so diese Binse, das Doofe zuerst. Also ich bin so ein Typ, ich esse zum Beispiel immer erst so außenrum und dann die Schokolade oder heb mir das Beste zum Schluss auf. Also würde ich jetzt eher mal sagen, ich fange mit was an, was mir nicht so gefällt. Aber ich muss jetzt auch schon wissen, wie ich wieder aufhöre.
Ja.
Dann würde ich sagen, dann machen wir uns einfach die Zeit zunutze und sagen, wir hören einfach genau auf, wenn die Leitung zusammenbricht.
Okay.
Und dann muss ich das nicht entscheiden, womit ich jetzt aufhöre.
Aber dann würde ich sagen, wenn wir diese beiden Regeln haben, aufhören, wenn die Zeit um ist und mit den eher unangenehmen Dingen starten, dann würde ich sagen, ab ins Badezimmer.
Okay, ab ins Badezimmer. Ja. Mist. Und welchen Lappen nehme ich?
Sie nehmen den Lappen, der am ehesten geeignet ist, die wirklich widerständigen Kalkreste von dem Waschbecken und dem Duschbecken und dem Klo wegzuputzen.
Die Systemtheorie unterscheidet ja immer dann so in zwei Kategorien. Ich würde jetzt mal sagen, schmutzig, nicht schmutzig. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier diesen Lappen angucke, dann weiß ich nicht, ob der nicht schmutziger ist als das, was ich putzen will. Das ist hier schon mal mein erstes Problem. Aber ich glaube,
ja, aber damit sind Sie in der beneidenswertesten Lage für einen Systemtheoretiker überhaupt. Sie stehen vor einer Unentscheidbarkeit.
Das ist schön.
Ja, das wäre jetzt eine der Möglichkeiten, sofort wieder auszusteigen und zu sagen, nein, heute ist nicht der Tag des Putzens. Ich lasse das lieber und kaufe einen neuen Lappen oder warte auf den nächsten Tag, einen spontanen Einfall und lasse die Dinge sich so klären. Aber ich glaube, die Chance haben wir jetzt nicht. Ne?
Ich fürchte, ich gehe jetzt mal ins Bad, weil ich glaube, hier stehen noch mehr. Ja, genau, hier bin ich richtig. Hier sind noch mehr Putzsachen. Ja, also ich habe einen mittelsauberen Lappen.
Gut.
Ein mittelsauberes Klo und froschneutral Reiniger hautschonend Stiftung Warntest gut.
Was ist mit Ihren Händen? Haben Sie Handschuhe an?
Ah, nee, die Handschuhe habe ich vergessen.
Das sollten Sie tun, ja. Und dann stellen wir die Fundamentalfrage schlechthin. Die lautet, befreien wir die Welt vom Schmutz oder befreien wir den Schmutz von der Welt? Was würden Sie sagen?
Ich habe das Gefühl, es ist mehr so ein Verrühren. Also wie das Leben insgesamt mehr so ein Verrühren ist, oder?
Ja. Aber irgendwie muss es ja hinterher nach etwas aussehen, das anders aussieht als vorher.
Ja, man hat irgendwie was gemacht. Geht es einfach nur darum.
Also Zustandsänderung.
Und ich finde das Sprechen darüber gerade aber auch fast interessanter als das Tun.
Das kann ich mir vorstellen. Ja,
das liegt mir mehr. Ich bin mehr so der Sprechtyp.
Aha, das gibt ja.
Es gibt Leute, die wischen immer feucht und dann erst Staubsaugen. Also ich finde, es gibt ja unglaubliche unterschiedliche und auch Charaktertypen. Ich frage mich auch, wie zum Beispiel bestimmte Philosophen möglicherweise geputzt haben.
Also ich glaube, die meisten Philosophen, die wir aus der Literatur kennen, haben putzen lassen. Und ich vermute, wir werden erst bei aktuellen Philosophen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie groß oder kleine sind, fündig werden mit der Frage, ob sie auch selber putzen.
Aber ist das ein Problem, dass vielleicht zunehmend Frauen nicht mehr sich an der gängigen traditionellen Arbeitsteilung so beteiligen wollen, dass sie halt putzen und die Männer schreiben und arbeiten und ich fege?
Das ist bestimmt ein Problem. Von Putzmännern hat man bisher erst selten gehört, obwohl das in professionalisierten Putzszenen schon durchaus der Fall ist.
Ich bin jetzt übrigens zurückgegangen in die Küche, weil das Klo sieht jetzt schon echt top aus.
Gut.
Und wenn Sie mögen, können Sie mir nochmal Anweisungen geben, was ich in der Küche machen könnte.
Ist der Spül mittlerweile gemacht?
Nee, das sieht eigentlich noch genauso aus, wenn nicht gar schlimmer.
Dann würde ich den erstmal wegräumen, denn sonst können wir ja die Arbeitsplatten nicht wirklich sauber kriegen.
Okay.
Ja.
Dann räume ich mal hier so ein bisschen rum. Was ich ja ursprünglich gehofft habe, ist, dass Sie mir erklären, wie ich sozusagen sich selbst regulierendes System schaffen kann hier, dass ich halt nicht mehr putzen muss, sondern dass sich die Wohnung irgendwie von alleine reguliert.
Sie sind Teil der Selbstregulierung. Das Selbst, von dem die Regulierung des Putzens Ihrer Wohnung spricht, sind Sie, deswegen wird es ohne Ihre Aktivitäten und ohne Ihren Lappen in der Hand und ohne den Geruch, den Sie von den Putzmitteln in der Nase haben, leider nicht gehen.
Was würden Sie sagen, macht die Güte einer Theorie aus?
Gute Frage. Auf unterschiedlichen Ebenen für mich ist ein zentrales Kriterium, dass sie einen transformativen Aspekt hat, dass sie eine Dimension hat, die eine Veränderung bewirkt. Es ist immer mit etwas Gestaltenden oder in meiner Diktion würde ich sagen mit etwas Poetischen im Sinne von Poiesis hervorbringen, dieser Dimension verbunden.
Okay, dann vollbringen wir jetzt mal eine schöne Strecke, indem Sie mich navigieren und wir testen die Theorie auf Ihre Alltagstauglichkeit. Ich behaupte jetzt einfach mal, das könnte auch Ihre Güte ausmachen. Und wir produzieren jetzt eine Fahrt durch Berlin. Wo fahren wir hin?
Wir fahren hin in die Flughafenstraße.
Das ist wo?
Das ist Neukölln in der Nähe von der Hasenheide.
Und jetzt sind wir gerade in Mitte. Und Sie navigieren mich.
Ich wurde darum gebeten. Ich bin denkbar schlecht im Auto navigieren, aber wir werden das hinkriegen.
Erste Frage, schalten wir das Handy als Navigationssystem ein oder aus?
Erstmals würde ich sagen, kommen wir ohne durch. Wenn wir mal in Kreuzberg, Neukölln sind, in Kreuzköln, dann glaube ich, muss man fein nachjustieren und uns auf die Technik verlassen.
Soll ich die Blitzer.de App auch ausmachen?
Ich weiß nicht, was die Blitzer.de ist. Also fürs Radar. Ja, ich zahle sie nicht. Insofern bin ich dann schon für Schnellfahren.
Warum Schnellfahren?
Da ich sozusagen das gern mag, mag ich auch das Schnellfahren.
Anschnallen?
Ja, sicher. Also das merkt man ja gar nicht mehr.
Ich würde jetzt mal sagen, ich brauche jetzt alles, was ich machen soll, per Anweisung. Ich würde dann einfach mal losfahren.
Linker Fuß kuppeln, Handbremse lockern, rechte Hand links rauf, erster Gang.
Akzelerationismus. Was könnte das jetzt für Auswirkungen auf mein Autofahren haben? Eigentlich müsste ich ja ganz viel Auto fahren und ganz schnell Auto fahren und die Umwelt möglichst verpesten.
Nee, das ist ein beliebtes Missverständnis von Acceleration. Sie können auch geradeaus weiterfahren, noch bei der nächsten Abbiegen. Da fahren wir die Rosa-Luxemburg-Straße runter. Also zunächst mal muss ich sagen, dass es ein Missverständnis ist, dass es beim Accelerationismus um schneller und schneller, schlechter und mehr verpesten und so weiter geht. Aber dazu kann ich später was sagen. Nur grundsätzlich zu der Frage nach der Alltagstauglichkeit von Theorie. Ich glaube, das ist eine überzogene und auch unproduktive Forderung an Theorie, dass sie einfach alltagstauglich und applizierbar sein soll. Ich glaube, der Sinn oder die Funktion von Theorie liegt auf einer anderen Ebene. Geradeaus weiter und dann bei der Ampel dann links.
Beim Akzelerationismus habe ich auch so ein bisschen den Verdacht, es geht auch darum, eine Theorie zu produzieren, die sehr modisch ist, die sehr anschlussfähig ist und die sich auch gut verkauft. Kann das ein Kriterium von Theorie sein?
Also es gibt ein Interesse dafür, das finde ich ist nichts Schlechtes im Vergleich mit der sehr akademischen und elfenbeinhaften und weltabgewandten philologischen Sekundärliteraturphilosophie, die an den Universitäten so gepflogen wird. Verkaufstechnisch ist es, also das ist kein Verkaufsrenner in dem Sinn, wie viele schlechte, auch Fernsehphilosophie sich verkauft oder vieles an schlechter Literatur und so weiter.
Trotzdem hat er versucht, den Akzelerationismus aufs Autofahren zu übertragen oder überhaupt das Philosophieren auf Autofahren, Straßenverkehr. Fällt Ihnen da was ein?
Ich finde das Autofahren ja immer faszinierend, weil es eine ganz unterschiedliche Art und Weise gibt, wie Fahrer und Beifahrer die Situation erleben, weil man als Fahrer sozusagen immer weiß, wann man kuppelt, wann man bremst und ein Lenkrad in der Hand hat und deswegen glaubt, dass man ganz smooth und, also ich dachte das immer über mich, dass man ganz smooth und rücksichtsvoll fährt. Luhmann hat darüber ganz schöne Beobachtungen gebracht.
Ja, was hat er gesagt?
Also Luhmann beschreibt das als einen Attributionskonflikt, nennt er das, zwischen Ego und alter Ego, also zwischen ich und anderem. Und er sagt, der Beifahrer kann nicht anders, als sich immer behandelt zu fühlen. Das heißt, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ach, jetzt, was machen Sie da, jetzt muss ich mich festhalten oder hatte kurz Angst, dann werden Sie immer sagen, ja, das musste ich jetzt machen, weil da ist auf einmal ein Passant auf die Straße gesprungen. Das heißt, alles, was Sie machen, attribuieren Sie oder führen Sie zurück auf die Umstände. Und ich führe tendenziell alles, was Sie, also der andere, machen, auf Ihren Charakter zurück. Das heißt, wenn unterschiedliche Leute, denken Sie an Ihre Arbeitsumstände und so weiter, wenn mehrere Leute dasselbe machen, sind Sie fähig, das am anderen zu kritisieren und bei sich selber sozusagen den Umständen geschuldet zu entschulden.
Keine besonders originelle Frage, aber fahren Frauen besser oder fahren Männer besser?
Also selbst wenn ich denken würde, dass Frauen weniger gut fahren, würde ich das natürlich nicht sagen.
Sollen wir eigentlich auf dem kürzesten Weg fahren? Weil wir sind, glaube ich, gar nicht mehr so weit entfernt. Oder sollen wir irgendeine Aktion machen, die mit dem Straßenverkehr zu tun hat? Soll ich einfach an dieser Ampel mal stehen bleiben, wenn sie grün wird?
Das wäre mir jetzt unangenehm. Aber also ich weiß nicht, wie ich darüber urteilen soll. Zunächst mal ist mir unangenehm, ich bin dagegen. Dann denke ich mir sofort, okay, ich muss gegen den inneren Schweinehund, der nicht negativ auffallen will und vielleicht zu bürgerlich hier reagiert, dagegen angehen und wir sollen schon stehen bleiben. Aber prinzipiell denke ich mir, nein, nur keinen unnötigen Aufwand und nur keine unnötigen Probleme machen und den Flow, der Verkehr fließt ja eigentlich ganz nett, ohne dass es einen Stau gibt. Warum da anderen Leuten jetzt im Frühmorgenverkehr Probleme machen?
Und als Theoretiker haben Sie das da ganz gerne, wenn Sie Aufsehen erregen und provozieren oder wollen Sie da auch lieber bloß keinen, den Flow nicht stören?
Als Theoretiker hat man irgendwie angesichts des Status quo und angesichts der akademischen Umstände und des intellektuellen Status quo gar keine andere Möglichkeit, wenn man etwas Originelles machen will, als dass Leute einen, manchmal muss ich wirklich sagen, absichtlich missverstehen oder mit Aggression oder Neid und so weiter verfolgen. Und insofern gehört das ein klein wenig Aufmerksamkeit erregen auch dazu, denke ich.
Jetzt nochmal zu dem Beschleunigungsbegriff. Wann jetzt im Straßenverkehr sollte ich beschleunigen?
Es geht nicht darum, dass man einfach schneller beschleunigt. Es geht darum, dass man weiß, dass diese Geschwindigkeit Teil unseres Lebens ist. Wir sind ja auf einem Stand von den öffentlichen Verkehrsmitteln, der industriellen Entwicklung, der allgemeinen Automatisierung, der Entwicklung der Logistik, der sozialen Medien, die es uns eigentlich ermöglichen würde, auf eine viel bessere Art und Weise zu leben. Wir könnten alle weniger arbeiten, wir könnten alle sozusagen über ein Grundeinkommen finanziert sein, wir könnten alle unser Leben viel stressfreier leben. Woran es fehlt, ist sozusagen ein politischer Wille, diese technischen Möglichkeiten auch umzusetzen. Und ich denke, es ist ein Fehler oder ein Fehlverhalten auch der politischen Linken, der politischen Parteien, auch der Linken, dass sie noch immer nach Rezepten Ausschau hält, zum Beispiel wie Vollbeschäftigung und versucht, die Arbeitszeiten sozusagen hochzuhalten, statt einfach radikal, und das würde ich sagen, ist akzelerationistisch, umzudenken und zu sagen, nee, vielleicht genügt es ja, wenn wir alle nur 20 Stunden arbeiten. Wie können wir sozusagen die vorhandenen Technologien viel besser nutzen?
Jetzt gucke ich mal, hinter mir ist so ein Taxifahrer, der sieht ein bisschen grummelig aus. Was passiert, wenn ich jetzt einfach stehen bleibe und wir uns weiter unterhalten? Wann hupt er?
Ja, spätestens in 5 Sekunden, würde ich sagen, wenn er langsam merkt, dass er über diese Grünphase nicht mehr drüber kommt. Das können wir zählen. 21, ja, ich habe ungefähr 3-4 Sekunden geredet, jetzt hupt er schon.
Ja, vor allen Dingen, man behindert ja auch andere Leute, die vielleicht einen dringenden Termin haben. Und es ist total egoistisch, dass wir jetzt nur für diesen Spaß da jemanden schon wieder die Ampelphase vermiest haben. Also mich stresst das immens.
Jetzt sprechen Sie von wir, im kollektiven Wir. Ich war nicht dafür, dass wir das machen, aber es ist ein gutes Beispiel für die Art von Irritationsproduzieren, die oft als politische oder als ethischer Widerstand verstanden wird. Und ich glaube, davon müssen wir loskommen. Die Frage ist, wie navigieren wir, wie steuern wir die Flüsse an Bewegung, an Autoverkehr auf eine produktivere Art und Weise und nicht, wie stellen wir uns in den Weg.
Aber Sie müssen mir jetzt was sagen.
Geradeaus fahren und links, bitte.